Da habe ich, denke ich manchmal, es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? Also es gibt also irgendwie Leute, immer, es gibt immer irgendwelche Leute, die Sachen mögen, wo ich sage, wah, Spinnen zum Beispiel, ne? Es gibt Leute, die Spinnen mögen oder Schlangen oder so, ne? Und da habe ich so diese Woche gedacht, bei dem Wetter so, es stürmt, es regnet, also, obwohl jemand dieses Wetter mag, so November, weiß ich nicht, ne? Ja, manche nicken. Und wie gesagt, wenn man gern spazieren geht, ist schlecht, ne? Es regnet ja viel, abends ist es zeitig dunkel, im Garten kann man nicht mehr viel machen und sowas. Und irgendwie sagt uns die ganze Jahreszeit, ne? Wir kommen zur Ruhe, auch unser Körper kommt zur Ruhe und so. Da habe ich gedacht, eigentlich ist es eine gute Zeit, auch sich mal wieder Zeit so zu nehmen für Gemeinschaft. Ne? Also man kann mit der Familie mal zusammensitzen, man kann sich vielleicht auch mal Freunde einladen, ja, so ein bisschen Backwarenverkostung machen für Weihnachten und so. Ja. Ja, oder mal eine Flasche Wein in Garaus machen und so und sich ein bisschen unterhalten. Und die Frage ist, über was unterhält man sich dann so, wenn man so zusammensitzt? Ja, über was unterhält man sich da so? Was sind so die Themen, die uns da beschäftigen? Ich habe so den Eindruck, also die Erfahrung gemacht, meistens ist es dann so, dass die Frauen in einer Sofaecke sitzen, ja, und die unterhalten sich dann über irgendwelche Beziehungsfragen und so, ne, und über Kinder oder Enkel, nächsten Urlaub und so weiter. In der anderen Ecke sitzen dann die Männer und die unterhalten sich dann über Sport, ja, Beruf, Auto und Politik, ja. Und so ist die Frage, was bewegt uns, was interessiert uns, was sind die Themen, die uns so umtreiben? Matthäus berichtet mal von so einer Gelegenheit in seinem Evangelium, ziemlich am Ende, wo die Jünger mal abends mit Jesus zusammensitzen. Vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob sie jetzt Wein hatten, weiß ich nicht, aber saßen da zusammen, ja, und vielleicht war da ein Feuer oder so, und zwar auf dem Ölberg saßen sie da zusammen. Und sie kamen gerade vom Tempel her, das ist ja bloß über das Kidron-Tal dort und vom Ölberg aus sieht man den auch gut, oder sah man den gut, den Tempel. Und saßen sie so und da platzte so aus ihnen heraus, ja, Jesus hat ihnen berichtet, das wird alles keinen Bestand haben, wird zerstört werden. Und da platzte so aus ihnen heraus, sag uns doch, wann wird das geschehen? Ja, sag uns doch, wann wird das geschehen, ja, diese Dinge. Tempel zerstört werden, nichts wird ein Stein auf anderen bleiben und sowas. Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Das ist ein Thema, was sie beschäftigt hat. Das ist eine Frage, die sie umgetrieben hat. Und da schwingt ja vieles mit in dieser Frage. Ja, also was uns vielleicht ja auch beschäftigt. Ja, wie lange wird das noch dauern? Was kommt da auf uns zu? Ja, wie wird meine Rolle sein da? Ne? Was habe ich zu erwarten? Was wird meine Zukunft sein? Und Jesus antwortet ihnen also auf diese Frage hin, die steht also im Kapitel 24, im Vers 3, wenn ich es richtig weiß, antwortet er ihnen also mit einer längeren Rede. Das ist die letzte lange Rede im Matthäus-Evangelium, bevor er dann verhaftet und wird und dann auch ans Kreuz geht. Die Frage über die letzten Dinge. Das hat sie interessiert. Die Frage ist, interessiert uns das? Ist das ein Thema, ja, über das wir uns unterhalten? Wir stehen ja, es ist eine Woche vorm Ewigkeitssonntag, ja, also der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr ist ja, und diese Zeit, so auf diesen Ewigkeitssonntag hin, ist ja immer mein Anstoß wieder auch vom Kirchenjahr her, ich finde es auch gar nicht so schlecht, uns mal wieder diese Fragen zu stellen, die gehen ja im Jahr manchmal unter. Ja, wir haben ja ganz viele Themen, die uns interessieren. Und jetzt so zum Ewigkeitssonntag her ist die Frage, was wird werden, wie lange noch, was wird geschehen, was wird mit uns passieren? Und das hat ja auch konkrete Auswirkungen auf uns, dieses Geschehen, von dem Jesus da berichtet. Und sollen wir uns mal den Abschluss dieser letzten großen Endzeitrede von Jesus anschauen und lesen wir aus Matthäus 25 ab Vers 31. Wer es gern mitlesen möchte, ich habe es auch als Folie, aber wer es gern mitlesen möchte, Matthäus 25 ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht von mir verflucht in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann seien wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist der Abschluss dieser langen Endzeitrede von Jesus. Und es ist ein ernstes Wort, das man so auf sich wirken lässt. Es ist ein ernstes Wort. Und wenn man das so liest, das ist ja eine Information über das Ende dieser Welt, die ja nichts damit zu tun hat mit all den Szenarien, die wir von den Medien, von Wissenschaftlern, von Zukunftsforschern hören, oder? Da laufen ganz andere Sachen, was die uns erzählen. Jesus spricht hier in seiner ganzen Autorität als der Sohn Gottes, ja, der vom Vater ausging, der in die Pläne des Schöpfers eingeweiht ist. Und er sagt, ich werde kommen. Das ist das Szenario, das ist die Zukunft, die kommen wird. Nicht das, was irgendwelche Wissenschaftler und Zukunftsforscher sagen. Ich werde kommen. Das ist eine gute Nachricht, oder? Ich habe mir so vorgestellt, wie die Jünger das wohl da so aufgenommen haben. Ja, sie wussten ja nicht so genau, wie es weitergeht. Haben sie sich da gefreut? Ich könnte mir vorstellen, dass ihnen und vielleicht auch uns da etwas mulmig geworden ist, zumute geworden ist oder auch wird. Denn Jesus kommt auf eine Weise wieder, die sich völlig von dem seines ersten Kommens unterscheiden wird. Er ist nicht mehr der heimatlose Wanderprediger, dem man auf die Schulter klopft und sagt, ne, toll, dass du da bist, ja, was du mir erzählst, okay, das interessiert einen Fuchs. Sondern er kommt als die höchste Macht, die über allem steht. Er wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Engel mit ihm und dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Da gibt es nichts drüber. Nun muss ihn jeder anerkennen, wie auch immer er vorher zu Jesus gestanden hat. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, so sagt es Paulus. Und wir sehen, dass sich Jesu Herrlichkeit, also dass die Herrlichkeit von Jesus nicht nur für diese Welt relevant ist. Es ist ein überweltliches Ereignis, denn alle Engel sind bei ihm. Alle Engel sind bei ihm. Das betrifft die ganze Schöpfung weit über diese Erde hinaus, dass Christus als der herrliche König erscheinen wird. Seine Hoheit und Herrlichkeit geht über das ganze Universum, über die Geschöpfe der sichtbaren und der unsichtbaren Realität. Die Engel werden sich vor ihm beugen. Und übrigens wird die Gemeinde mit ihm sein. Wir werden ihm entgegengerückt, um mit ihm als dem Richter zu kommen und auf dieser Erde zu richten. Was für eine Fülle, was für ein Wort. Es wird offenbar, was Johannes schon in der Offenbarung der Gemeinde weitergegeben hat, Offenbarung 12 steht da, und ihr Kind, das Kind der Frau, ja, die das wahre Israel ist, ihr Kind, also der Messias, wurde zu Gott entrückt zu seinem Thron. Das ist ja schon geschehen. Der Messias wurde entrückt zu Gott, zu seinem Thron. Das ist ja alles schon Realität. Christus herrscht ja schon. Christus ist ja schon gesetzt über alles. Aber dann wird es die ganze Welt sehen und erkennen müssen. Und wir dürfen das heute schon wissen. Christus regiert ja schon. Er sitzt schon auf dem Thron. Ja, wir dürfen Zuversicht daraus gewinnen und unser Leben danach ausrichten. Dass nicht die Mächte dieser Welt unser Schicksal bestimmen und dass sie nicht über uns herrschen, sondern dass Christus schon sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit. Aber dann wird es jede Welt, die ganze Welt sehen und die Engel und der Satan, der ja schon gestürzt ist. Auch das steht in der Offenbarung. Er ist gesetzt zum Richter über alles. Was für ein Wechsel, oder? Jesus, der von Menschen gerichtet wurde, wird die Menschen richten. Der Verurteilte wird urteilen. Seine Richter werden Angeklagte und er, der Angeklagte, wird Richter. Keiner wird sich diesem letzten Gericht entziehen können. Ja, schon im Alten Testament wird immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Das ist ja nichts Neues. Ja, das ist im Alten Testament durch die Propheten angekündigt. Ja, und jeder Mensch ist ja ein Geschöpf Gottes und muss also nachweisen, dass er dem Anspruch des Schöpfers an seinen Geschöpf entsprochen hat. Wir leben ja nicht uns selbst, sondern wir leben dem, der uns geschaffen hat. Das ist der Anspruch. Und im Gericht wird festgestellt, hast du diesem Anspruch entsprochen? Der Tag des Herrn, so wird er im Alten Testament genannt. Das ist ganz interessant, das ist ja so ein bisschen ambivalent im Alten Testament. Das eine ist ja eine Freude, das andere ist aber auch ein Zittern. Schafft euer Heil mit Zittern. Das ist übrigens nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Neuen Testament. Und Jesus ist als der Messias dafür eingesetzt, als Richter an diesem Tag des Herrn. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. So sagt es Jesus in Matthäus 11, Vers 27 von sich selber. Alles ist mir übergeben worden. Das Gericht, die Herrlichkeit, die Herrschaft. Er wird also entscheiden und er wird scheiden. So steht es in diesem Abschnitt. Zur Rechten, zur Linken. Ich musste an Triage denken. Und wenn Jesus das sagt, dann glaube ich das. Er sagt das in göttlicher Autorität. Er sagt das als der, der beim Vater war und beim Vater ist und der weiß, was kommen wird. Er weiß nicht wann, aber er weiß, was kommen wird. Und er wird entscheiden und an ihm wird sich entscheiden, wer sich dann wo findet und wer welche Zukunft haben wird. Das entscheidet sich nicht am Bankkonto oder am Ruf oder am Adelstitel oder irgendwas. Es entscheidet sich allein an Christus. Und er entscheidet das allein. Und das ist auch keine Drohung mit der Hölle, wie es der Kirche ja vorgeworfen wird seit Jahrhunderten. Denn das ist ja eine wichtige Information, die wir jetzt schon haben können. Es ist uns ja gesagt, es ist in die Welt hineingesprochen. Christus wird entscheiden und du darfst dich daran ausrichten. Und wenn du es nicht tust, dann ist niemand anders dran schuld, außer du allein. Und es wird, so sagt es Christus uns, es wird zwei Gruppen geben, die Linken und die Rechten. Und das ist jetzt mal nicht politisch, das ist geistlich. Das ist eine Unterscheidung, die Linken und die Rechten. Jesus spricht hier also von Schafen und von Böcken. Ja, zur Rechten die Schafe, zur Linken die Böcke. Könnte man sagen, okay, ja, die Schafe, das sind so die weiblichen Tiere, ne, die sind immer ganz sanft und so leicht zu führen, wunderbar. Ne. Ich bin auch lieber mit schönen Frauen zusammen als mit hässlichen Männern, das ist okay. Ja. Und die Böcke, das sind scheinbar dann die Männer oder was, ne? Also, aber wir wissen, dass das nicht so ist, ist auch im Leben nicht so, ne? Das stimmt nicht. Mit Böcken sind hier eigentlich Ziegenböcke gemeint. Also das Wort, das griechische Wort beschreibt also Ziegenböcke. Und das hat den Hintergrund, in Israel wurden also tagsüber Schafherden und Ziegenherden zusammen geweidet. Ne? Die waren zusammen auf der Weide. Und wenn die dann abends, also wenn der Hirte sie dann abends also in ihre Hürden führte, dann unterschied er, welche Herde in welche Hürde ging. Das machte der Hirte. Der kannte sich aus, der wusste Bescheid, der konnte Schaf und Ziege unterscheiden. Ja, ich könnte es vielleicht gar nicht. Jedenfalls, ja, also die Schafe in ihrem Stall und die Hirten und die Ziegen in ihrem Stall. Der Hirte trennt Schafe und Böcke. Dieses Bild ist uns ja vertraut aus Johannes 10, ja, der gute Hirte, Jesus der Hirte, ja, der seine Schafe kennt und die Schafe kennen ihn und sie folgen ihm. Das ist nicht unwichtig, die Schafe folgen ihm. Der Herr kennt die Seinen. Er weiß, wer zu ihm gehört. Sein Urteil ist gerecht und hat auch Rechtskraft. Ja, ich meine, wir stehen ja manchmal vor Situationen und sagen, also ich könnte das jetzt gar nicht entscheiden, ob der jetzt im Himmel dabei ist oder nicht. Ich kann das nicht. Aber wir dürfen vertrauen, Christus weiß es und sein Urteil ist gerecht. Und interessanterweise wird das schon in den Begriffen Schafe und Böcke deutlich. Das ist also jetzt nicht nur ein romantisches Beispiel aus der Hirtenidylle, sondern die Begriffe Schafe und Böcke haben also einen Hintergrund. Schaf heißt auf Griechisch probaton, ja, welches also mit dem Verb probaino verwandt ist. Ja, probaton und probaino. Und probaino bedeutet, dieses Verb heißt weitergehen oder mitgehen. Das Schafe sind also die, die mit Jesus mitgehen, ihr Leben lang schon, die auf seine Stimme hören, die sich von ihm führen lassen, nicht getrieben werden. Ja, Schafe werden geführt, Schweine werden getrieben. Ja, also, sie lassen sich von Jesus führen, sie gehen mit, sie gehen weiter, probaton. Und sie werden auf der rechten Seite gesammelt, ja, also das Recht kommt auch von Recht, die Gerechten auf der rechten Seite. Ja, also sie sind ein Leben lang schon mit Jesus mitgegangen, haben sich führen lassen, sind seiner Leitung gefolgt. Der andere Begriff, der für Bock oder auch Böcke, heißt Erifos und hat mit dem Wort Erifeia zu tun. Und Erifeia ist also übersetzt Streitsucht, Eigennutz, Selbstsucht. Wird was deutlich, oder? Also die Böcke, das sind die, die sagen, das interessiert mich nicht, das will ich nicht. Ich will selber entscheiden, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ja, also wer immer schon das Eigene gesucht hat, wer immer schon gegen Gott rebelliert hat, der wird als zur Linken gerechnet werden. Nichts gegen Linkshänder, aber links ist die falsche Seite. Ja. Das ist die Frage, welche Bedeutung haben diese beiden Seiten? Ja, ist es nun so, dass die Guten, also oder sage ich mal die Rechten und die Linken, sind so da in ihrer Gruppe, ne, wunderbar, gibt es keinen Streit, ja, und ungestört von den Nerven anderen. Ich habe solche Aussagen schon gehört. Ja, ich will gar nicht in den Himmel, da ist es langweilig, in der Hölle ist viel mehr los. Habe ich gehört. So, ne. Das ist aber nicht der Sinn dieser Unterscheidung natürlich. Ne. Denn Jesus verrät uns hier in seiner Rede schon die Richtersprüche, die einmal erklingen werden über den beiden Gruppen. Für die Rechten, für die Gerechten hat er eine Einladung. Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Also wenn ich ehrlich bin, ich will auf der rechten Seite sein. Ich will dieses Kommt her hören. Meine ganz persönliche Botschaft. Der König, der Höchste über alle Schöpfungen, alle Geschöpfe, öffnet die Tür zu seinem Reich. Was für eine Einladung. Dort wird alles sein, was wir jemals uns gewünscht und begehrt haben, was wir nötig gehabt haben. Offenbarung 21, 22 beschreibt das ja ganz wunderbar. Ne? Keine Tränen mehr, kein Wehgeschrei, kein Schmerz, nur noch die Fülle Gottes. Man kann sich ja mal dieses himmlische Jerusalem, wie das alles, ja, was für eine Pracht das ist. Und Gott selber wird dort sein. Kein Leid mehr, kein Mangel, nichts. Ja, und das ist ja ein neuer Beginn, wie es am Anfang ja mal war, als Adam in der Gegenwart Gottes war, ne, mit der Kühle des Abends im Garten mit ihm wandelte und eigentlich noch viel mehr. Da wird etwas wieder hergerichtet. Wir sind da übrigens schon drin, noch unsichtbar. Ja, aber dann wird sich's zeigen. Ja, so war es der Zustand im Garten Eden, diese Gemeinschaft mit Gott, bis Gott dann einen Raum für die Gottfernen schaffen musste, weil der Mensch meinte, ohne Gott besser dran zu sein. Ja, wurde er entfernt aus der Gottnähe in die Gottferne. Und nun öffnen sich die Türen wieder, die ganze Herrlichkeit steht uns für alle Zeit zur Verfügung. Ja, wir müssen ja nie wieder Angst haben, das ist ja das Wort von Erben auch. Ne? Erben heißt ja, das gehört mir rechtlich, das ist mir nicht wieder wegzunehmen. Für alle Ewigkeit darf ich dort sein. Das also, was sich die Schafe, die ihr ganzes Leben lang gewünscht haben, nämlich mit ihrem Herrn unterwegs zu sein, ja, mit ihm Kontakt zu haben, Beziehung zu haben, mit ihm zu leben in seiner Welt, ja, das wird dann unsere Zukunft sein. Wir haben uns das immer schon gewünscht und das wird kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen können, wie das ist. Ich habe mal überlegt, was könnte man da so sagen. Na, also zum Beispiel, wenn jetzt Jeff Bezos bei mir anrufen würde, ja, und sagen wir mal auf, ich habe eine Karibikinsel gekauft, ja, und du hast immer alles bei Amazon bestellt, ja, du bist mein treuerster Besteller und du darfst da jetzt mit auf diese Karibikinsel, du wirst nie wieder für irgendwas bezahlen müssen. Und selbst das wäre nur ein schmaler Abklatsch. Wunderbar, ne? Was da auf uns wartet. Der Herr öffnet die Tür zu seinem Reich. An die andere Gruppe, an die Linken, geht auch ein Richterspruch: Geht weg. Sie, die also ein Leben lang von Jesus nichts wissen wollten, ja, die es abgelehnt haben, ihr Leben an jemanden zu geben, der scheinbar am Kreuz gescheitert ist, ja, oder weil sie auch ihr eigenes Leben nach ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen leben wollten, sie müssen draußen bleiben. Sie müssen draußen bleiben. An diesem Tag, dem Tag des Herrn, wird Gott auch seinen bewahrten Segen von der Welt außerhalb seines Reiches zurücknehmen. Ja, wir leben ja jetzt alle unter dem Segen des Herrn. Den meisten war es nicht bewusst. Ein Leben lang wollten die auf der linken Seite die Gemeinschaft mit Gott nicht. Ja, nun zwingt er sie auch nicht dazu. Gott zwingt niemand in sein Reich, der mit ihm nichts zu tun haben will. Das ist keine Strafe, das ist einfach eine Konsequenz. Vielmehr werden sie ihre Ewigkeit in der Gemeinschaft ihres Herrn und Führers verbringen müssen. Nämlich dem Satan, dem Verführer, an dem nichts Gutes und Liebevolles ist. Keine Liebe, keine Güte, keine Wärme, kein Licht mehr. Das ist Hölle. Aber das ist genau das, was sie sich gewünscht haben. Gott sollte sich von ihnen fernhalten, aus ihrem Leben raushalten, und das werden sie bekommen. Nun stellt sich den Jüngern damals und sich auch die Frage: Auf welcher Seite bin ich? Was qualifiziert mich oder was qualifiziert uns, ne, für die eine oder andere Seite oder eben auch nicht? Jesus begründet diese Richtersprüche und wir können erfahren, was die Kriterien sind, die zur einen oder anderen Seite führen. Wir haben es gelesen. Ich dachte, das klingt alles ein bisschen nach Werksgerechtigkeit, ehrlich gesagt. Ne? Hatte ich ein kleines Problem damit. So, kann ich das überhaupt predigen? Ja. Ja. Für die Rechten, also für die Gerechten, lautet die Begründung so: Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete, ihr gabt mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und auf die erstaunte Nachfrage, dass sie ihn doch niemals gesehen hätten, da identifiziert sich also Jesus, der König, mit den Schwachen, mit den Benachteiligten dieser Welt und erklärt das ihnen Getane als für ihn getan. Bei den Linken, ja, bei den Böcken, ist die Begründung genau andersherum: Weil sie den Schwachen und Benachteiligten nicht geholfen haben, nichts getan haben für sie, haben sie es auch ihm nicht getan, und das führt dann zur Verwerfung. Frage, ist das Werksgerechtigkeit? Das klingt ein bisschen so. Ja, wenn man so drüber fliegt, ja, kann man sich mit guten Taten den Himmel verdienen? Frage. Ne? Der Schlüssel für das Verständnis ist hier bestimmt und sicher, dass Jesus in der Verbindung mit den guten Taten von sich selber spricht. Ja, also diese Verbindung, gute Taten, und die habt ihr mir getan. Ja, ihr habt das mir getan, beziehungsweise nicht getan. Alle Taten oder auch Nichttaten resultieren also aus der Beziehung bzw. Nichtbeziehung zu Jesus. Das ist der Schlüssel. Die einen taten Gutes, weil sie Jesus geliebt haben. Der Grund, dass sie gute Taten getan haben, weil sie Jesus geliebt haben. Sie konnten es nicht ertragen, dass sie Leid und Not und Benachteiligung wahrnehmen mussten oder müssen. Auch wenn sie den König, also Jesus, da in ihrem Gegenüber gar nicht erkannt haben, so handelten sie doch aus ihrer Prägung heraus, die Prägung ihres Herzens durch Christus. Das, was Jesus schmerzte, schmerzte sie und uns. Das, was er liebte, das liebten auch sie. Sie gaben ihr Leben in die Hand ihres Hirten und spiegelten sein Wesen in diese Welt. Deswegen haben sie gute Taten getan, weil sie das Wesen Christi widerspiegelten. Ihre guten Taten kamen aus ihrer Liebe zu ihrem Erlöser. Und an ihren guten Taten wurde ihr Herz, ihre Gesinnung und ihre Liebe zu Jesus sichtbar. Die andere Gruppe hat dem König also in seiner unscheinbaren Figur nicht geholfen. Das heißt nicht, dass sie nie jemandem geholfen haben. Das wäre ja zu kurz geschossen. Ich kenne einen Haufen Hilfsorganisationen, die mit Christus gar nichts zu tun haben. Aber aus welchen Gründen das geschah und aus welchen Motiven heraus, ne, da gibt es sicher ganz viele. Sie haben jedenfalls nichts mit Jesus zu tun. Und das ist das, was der Unterschied ist. Jesus war und ist ihnen egal, gleichgültig, sogar lästig. Und sie lehnten eine Beziehung zu ihm ab und spiegeln in ihrem Leben sicher vieles, aber nicht die Retterliebe Gottes. Wer aber unabhängig von Gott sein will, der wird genau diese Unabhängigkeit bekommen am Ende. Und es wird furchtbar werden, so sagt es die Bibel. Es gibt also ein entscheidendes Kriterium, nämlich die liebende Beziehung zu Christus. Woraus lebe ich? Und daraus folgt dann eine Herzenseinstellung, die nicht anders kann als helfen. Die Liebe zu Christus wird durch sein Wesen in uns, in den Jüngern, sichtbar. Es gibt also vier Gruppen von Menschen. Das erste, die Jesus lieben und die keine guten Taten tun, die gibt's. Ja, das zweite ist, die also Jesus lieben und gute Taten tun. Dann gibt es die, die Jesus nicht lieben und keine guten Taten tun. Und nicht überraschend, die letzten, die Jesus nicht lieben und gute Taten tun. Könnte man so sagen. Ja? Diese vier Gruppen gibt's. Und nur eine Gruppe wird es sein, die auf der Rechten des Thrones stehen werden. Ja, ich mache rechts hier, weil das eure rechte Seite ist. Ja, und die hören werden, kommt her, ihr Gesegneten eures Vaters. Wer wird das wohl sein? Soll ich es euch verraten? Ich dachte, ihr wisst. Ja, also die Jesus lieben und die guten Taten tun. So sagt es Jesus. Wer sagt, dass er Jesus liebt und in seinem Leben nichts davon zu sehen ist, ja, in einer Barmherzigkeit den anderen Menschen gegenüber, ob arm, ob reich oder was, ist egal. Ja, wer dieses Wesen Jesu nicht in seinem Leben widerspiegelt, wo das nicht Früchte hat, der sollte sich ernsthaft fragen, ob er sich nicht falsche Hoffnung macht. Der Glaube ohne Werte ist tot, schreibt Jakobus, ne, Kapitel 2. Der Glaube ohne Werke ist tot. Werke ohne Glaube sind auch nichts. Aber ein Glaube ohne Werke, also es muss was sichtbar werden von dem, was in mir ist. Sonst ist es nicht echt. Ist ja auch eine Warnung. Wer sich aber in diesem Leben von Jesus in der Kraft Gottes umgestalten lässt, der mit ihm leidet, mit ihm liebt und der lässt sich in Bewegung setzen, der tut das, was Jesus tat. Der schaut von sich weg und auf das, was andere brauchen. Und dann darf er auch wissen, das Reich Gottes ist ihm zum Erbe bestimmt. Man hat ja einen Eindruck von sich. Man merkt das ja. Ne? Ist da was in mir, was mich treibt, anderen zu helfen? Oder ist es mir am wichtigsten, immer alles für mich zu haben, auch mein Heil? Ne? Es gibt ja auch einen Egoismus im Heil. Hauptsache ich. Das Wesen Christi ist nicht so. Der Geist Gottes gestaltet uns um, wenn wir uns ihm hingeben, ja, und macht uns in uns eine Sehnsucht, für andere da zu sein. Wer das spürt, wer das weiß, wer sich darauf einlässt, der wird das Reich Gottes erben. Ihm ist es zum Erbe bestimmt, so sagt Jesus. Und Jesus betont das nochmal in dem abschließenden Satz, dem letzten Satz dieser langen Rede über zwei Kapitel, über die letzten Dinge. Alle werden in das ewige Leben eingehen. Jeder Mensch. Mit dem Tod ist nicht das Licht aus. Alle werden das ewige Leben eingehen, nur der Ort wird unterschiedlich sein. Ja, entweder ewige Finsternis für die, die an Jesus kein Interesse hatten, die sich von ihm nichts sagen lassen wollten, die sich von ihm nicht in sein Wesen umgestalten wollten, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen unabhängig von ihm leben wollten. Finsternis. Und die ewige Herrlichkeit für die, die sich an Jesus binden, ihn zur Basis ihres Lebens machen, zum Fundament und die ihn durch sich hindurchleuchten lassen. Was sich dann äußert im Leben. Und so steht es vor uns. Deswegen spricht Jesus so zu seinen Jüngern, zu uns. Er legt uns das vor und sagt, auf welcher Seite willst du stehen? Was wollen wir? Ja, wo stehen wir auch? Ja, sind wir uns sicher? Kann man sich ja mal fragen. Haben sich die Jünger sicher auch gefragt. Wir müssen keine Angst haben, ja, weil Jesus uns ja die Möglichkeit gibt, mit ihm unser Leben zu führen. Es ist ja noch Zeit. Ja, wir haben ja noch die Chance, Jesus zu ergreifen, ja, seine Hand anzufassen. Zu sagen, Herr, gestalte mich. Mach mich zum Segen für andere, nach deinem Willen, nach deinem Bild. Noch ist ja Zeit. Wir müssen keine Angst haben. Ja, wir dürfen aber auch ehrlich sein, wo uns das noch nicht gelingt, ja, und wo wir vielleicht auch Schwierigkeiten haben, blinde Flecken und so weiter. Dürfen wir das Jesus sagen? Ach, Herr, räum das aus, hilf mir da. Ja, und manches geht auch über unser Verstehen hinaus. Ja. Gott sieht ja unser Bemühen an, unser Herz. Er schaut nicht von außen, sondern er schaut, ja, so, ich finde das so schön, wie David das mal betet im Psalm 139. Ja, Herr, schau mein Herz und sieh, wie ich es meine. Diese Sehnsucht da zu sein, Herr, ich will auf deiner Seite stehen, ja, ich will durch dich gerecht sein, Herr, leuchte durch mich hindurch. Und dann werden sich die Türen des himmlischen, ewigen Reiches öffnen, ja, und Christus wird uns empfangen. Wir werden dort sein, wo wir immer schon sein wollten, wenn wir es denn sein wollten. Amen.